So bin ich da reingesackt worden.
Das heißt, kein Euro-Fixgehalt. Du bist also komplett davon abhängig, einen Abschluss zu machen.
Ich liebe diese Momente, wenn Leute ihr Mikro nicht ausmachen. Amazon fand ich besonders geil. Meta hat alles richtig gemacht aus Marktsicht. 11.000 Leute entlassen und kauft für 40 Milliarden Aktien zurück. Let's go.
Ich habe mich zum Regimepropagandisten instrumentalisieren lassen, habe ich mir in den YouTube-Kommentaren sagen lassen.
Wir hatten ja diese Woche so ziemlich alles irgendwie, was wichtig ist auf der Welt.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge Nummer 27 von Marktgeflüster. Ich bin ein ganz klein bisschen aus dem Atem, weil ich hier ins Büro sprinten musste und Holger eine halbe Stunde warten lassen. Es tut mir sehr leid, Holger.
Ich sehe auch, dir ist es wirklich ins Gesicht geschrieben, die Scham für deine Verspätung.
Genau, ich fange das wieder auf, aber ich dachte mir jetzt, weißt du, wo ich mit Ministern spreche, da kann ich mir das jetzt mal rausholen, sowas, weißt du?
Ich habe das ehrlich gesagt auch mal gehört, jetzt mal wirklich ernsthaft, dass das ganz gut ist, wenn du dich langsam bewegst, da zeigst du, dass du Kontrolle hast über alles und dass du grundsätzlich auch zu spät kommst zu den Meetings. Das beweist ja letztlich dass die Seniorität von dir. Ohne dich geht's halt nicht und dann können die Leute auch warten. Und ich versuche das auch immer in der Vorlesung so abzubilden.
Naja, wie viel zu spät kommst du dann immer? Weil üblicherweise muss man dazu sagen, das wissen unsere Hörer ja nicht, bist du immer zu spät zum Podcast. Zwar keine halbe Stunde, aber ein paar Minütchen immer.
Ein paar Minuten und du hast dir das aufgeschrieben wahrscheinlich, in der Excel-Sheet zusammengezählt und heute genau. Hast du alles rausgeholt.
Genau, heute habe ich die letzten 26 Aufnahmen rausgeholt und die nächsten bin ich dann wieder pünktlich.
Sehr schön.
Sehr gut. Also,
was wir haben bei jetzt Christian nämlich, Lindner?
Genau, da können wir gleich drüber sprechen. Ich wollte noch, wir haben noch einen kleinen Soundsnippet vorbereitet, der uns beide sehr amüsiert hat. Und zwar haben wir ja sehr viele CEOs, die uns auch zuhören. Also sehr viele weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es einige Leute gibt, die zumindest in wichtigen Positionen in verschiedenen Unternehmen sind. Und wie es halt mal so in der Wirtschaft läuft, mal läuft's gut, mal läuft's schlecht. Und deswegen haben wir gesagt, wir haben eine kleine inspirierende Rede für, wenn es mal nicht so gut läuft, wie man dann idealerweise mit seinen Investoren oder mit seinem Team kommunizieren sollte. Ich würde mal sagen, sound up, oder?
Let's go.
The fundamentals of our company are very strong. Our balance sheet is healthy. And assets robust. Our EBITDA levels and cash flows have been very strong. Once the market stabilizes, we will review our capital market strategy.
Ja, Holger, was hältst du davon? Also würdest du, wie für diejenigen, ihr habt natürlich nicht das Bild gesehen, das ist Herr Adani, über den wir schon mal vor, ich glaube, 2 Folgen gesprochen hatten, der jetzt von Hindenburg Research stark angegriffen wurde. Und er hat jetzt versichert, dass alles im Lot ist. Ist das glaubwürdig?
Ich finde es sehr glaubwürdig. Also er hat ja im Wesentlichen gesagt, dass alles passt, dass keiner vorhat, eine Mauer zu bauen und dass die Rente sicher ist. Und dementsprechend habe ich da überhaupt gar keine Bedenken über die Finanzstabilität seines Unternehmenskonglomerats.
Perfekt, dann ist das Thema auch schon mal abgeschlossen. Wenn ihr, wie gesagt, mal Probleme habt in eurer Firma und das kommunizieren müsst, dann ist das vermutlich die beste Art und Weise, das zu tun.
Wobei, wenn ich... Ich finde ja auch den Style von Steve Ballmer nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob du die berühmte Steve Ballmer-Rede kennst.
Nee, ich kenne nur, wo er so auf der Bühne rumtanzt und so in die
genau
Luft
das meine ich.
Boxt.
Genau das meine ich.
Aber war das auch im Kontext von schwächelnden Zahlen von Microsoft?
Nein, das nicht. Also wenn es eher um so schwächelnde Geschichten geht, dann kann ich allen Leuten nur empfehlen, sich mal anzugucken, was Steve Ballmer damals übers iPhone gesagt hat und warum das iPhone eine absolut lächerliche Erfindung ist. Es hat nicht mal eine Tastatur und man kann es dementsprechend gar nicht für E-Mails benutzen. Und dann kostet es auch noch $400. Gibt doch kein Mensch für ein Telefon aus. Also echt lächerlich.
Ein guter Mann. Kann ich nur teilen, diese Ansicht, ja.
So, und bevor es mit der heutigen Folge weitergeht, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Ich selbst bin besonders froh, dass wir den Neo-Broker JustTrade als Partner für unseren Podcast gewinnen konnten. Denn ich nutze JustTrade tatsächlich schon seit einer sehr, sehr langen Zeit. Der Grund dafür ist, dass anders als bei den traditionellen, wenn man so weit schon gehen kann und von traditionellen Neo-Brokern sprechen darf, dass anders als bei den traditionellen Neo-Brokern bei JustTrade 3 verschiedene Handelsplätze zur Verfügung stehen. Nämlich LS Exchange, Quotrix als auch TradeGate. Will heißen, wenn ich ein Wertpapier handeln möchte und dieses Wertpapier auch auf allen drei Handelsplätzen existiert, bekomme ich entsprechend drei Preise angezeigt und kann mich dann für den für mich am günstigsten oder attraktivsten entscheiden. Hinzu kommt natürlich die bei Neobrokern traditionelle 0 Euro Orderprovision pro Trade, zuzüglich selbstverständlich den marktüblichen Spreads. Die zahlt ihr aber natürlich auch bei einem klassischen Broker. Falls euch Just Trade interessiert, dann guckt gerne mal den Link in den Shownotes an. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß bei der heutigen Folge.
Werbung Ende.
Ja, ansonsten hast du das Interview gesehen. Ich war Montag bei unserem Finanzminister zu Gast, zusammen mit Arno und Flo, unserem Videocutter. Und ja, das Video ging gleich Mittwoch raus, natürlich, um es in diesem Podcast besprechen zu können.
Dachte mir schon, dass das irgendwie das Wichtigste war. Ich habe es gesehen, ich bin begeistert, vor allem von den letzten Minuten, als Herr Lindner ja fast schon irgendwie den Heimatstolz sozusagen aufgerufen hat, um explizit für Finanzfluss-Propaganda zu verbreiten.
Ja, wir haben intern viel, also für diejenigen, die es nicht wissen, ich habe Christian Lindner am Ende gefragt, ob er nicht mal einen kleinen CTA machen möchte, ein Call to Action, also wo er dazu aufruft, unseren Kanal zu abonnieren, und das hat er sehr staatsmännisch vorgetragen. Diese Deutschlandfahne, die man im Hintergrund sieht, die haben wir extra ins Bild gerückt. Die ist aber auch das ganze Interview über im Bild, weil er fand das so lustig, kann ich gleich mal so ein bisschen was zum Setup erzählen. Und ja, dann hat er das so erzählt, so wichtig, Finanzbildung soll auch Spaß machen, und man kann sich unter anderem auf Kanälen wie Finanzfluss informieren, und er hat sogar noch gesagt, abonnieren, aber das ist irgendwie so ein bisschen daneben gegangen, und ja, wir haben das dann mit schöner deutscher Blasmusik, also mit der Nationalhymne unterlegt. Wir haben lange im Team gezweifelt, ob wir das machen sollen, ob wir ihn damit nicht ins Lächerliche ziehen. Also was wir
Ach, das wusste er nicht.
Nee, das wusste er nicht. Das wusste er nicht. Das war nicht abgesprochen mit dem Bundesfinanzministerium. Wir haben uns aber gesagt, er ist auf jeden Fall ein sehr gutes Meme-Material. Also viele Menschen, also es ist auch Teil seines Erfolgs, sehr wahrscheinlich, dass er sich auf diese Meme-Kultur einlässt. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen das jetzt mal, diese staatstragende. Und tatsächlich gab es auf LinkedIn auch direkt Hate. Leute haben unter seinen Post, also sein Team hat es ja gepostet, auch dass er bei uns zu Gast war, hat gleich mal jemand drunter gehatet. Ob er denn, wie viel er denn dafür bezahlt bekommen hätte von uns, dass er solch einen Aufruf macht. Das fand ich natürlich besonders amüsant. Ja, weil ja natürlich klar ist, dass es mindestens 10.000 Euro sein mussten.
Genau, also wieso sollte er das für weniger Geld machen? Also ist es wirklich, was das überhaupt für eine Frage ist? Das zeigt ja, dass schon so grundsätzliches Verständnis fehlt, wie das in der Industrie
wie Wirtschaft, funktioniert. Wie Wirtschaft und Politik miteinander arbeiten.
Genau.
Ja, aber ansonsten ist unsere Shootingzeit leider extrem stark eingeschränkt worden aufgrund eines Saboteurs innerhalb des Bundesfinanzministeriums. Wir sind dann noch auf der Recherche, wer das war. Die Heizung hat einfach 20 Minuten lang brutalen Lärm gemacht, so als hätte da jemand so eine Bohrmaschine drauf angesetzt und quasi in die Heizung reingebohrt oder so. Und das Team Christian Lindner rum ist dann durch die ganze Gegend geflitzt und hat geguckt, wie man das abstellen kann und wo das herkommt. Aber das Bundesfinanzministerium ist ein gigantisches Gebäude, und dann haben wir halt ziemlich viel Shootingzeit verloren. Und er hat uns dann gleich einen Alternativtermin anbieten wollen, aber wir haben es dann durchgezogen mit leider 20 Minuten weniger Zeit. Deswegen ist das Video, was jetzt nächsten Mittwoch kommt zum Thema Aktienrente, leider ziemlich kurz geworden. Ich entschuldige mich schon mal vorab dafür, aber er hat uns angeboten, jederzeit wieder zu sprechen, von daher.
Ich bin entsetzt, dass die Heizung im Finanzministerium läuft. Ich dachte, wir müssen alle sparen. Das ist Wein trinken und Wasser predigen, habe ich gehört. Das machen läuft ja auch so in Wirtschaft und Politik.
Genau. Ja, wir müssen jetzt alle Klischees als richtiger darstellen. Sehr spannend fand ich übrigens auch, also das Bundesfinanzministerium ist ein Gebäude, da kommst du rein. Also gut, ich meine, du bist ja Beamter. Ich glaube, du bist den Staatsfunktionen etwas näher als mir jetzt. Aber du kommst rein, und wenn du nicht wüsstest, wo du drin bist, in welchem Gebäude, wüsstest du direkt, es ist irgendwas Administratives. Also es sind unendlich lange Gänge. Jeder
sehr professionell Raum, alles, oder?
Genau, sehr professionell. Ja, also es sind unendlich lange Gänge, Marmor verziert. Mit jeder Raum hat so seine eigene Nummer, vierstellig mindestens. Und sieht alles komplett gleich aus. Es schallt in diesen Gängen. Es fahren Leute mit solchen kleinen Wägelchen durch die Gegend, die voller Akten sind. Mhm. Und also sehr, sehr beeindruckend. Es hat nach Kartoffelsuppe gerochen. Das war wohl irgendwie die Kantine in der Nähe. Also sehr, 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 sehr spannend. Also ein absoluter Kulturschock für Leute, die so ein bisschen aus dem Startup-Bereich kommen.
Aber hast du dann auch versucht, den Passierschein 38a zu bekommen?
Das Geile ist, wir wurden erst gar nicht reingelassen. Wir kommen bei der Security an und sagen so, was wollt ihr? Also, ja, wir haben einen Termin. Mit wem? Ja, mit Christian Lindner. Aha. Name?
Glaube ich nicht.
Finanzfluss. Genau, Finanzfluss. Haben wir ja nicht. Okay, Thomas Kehl. Haben wir hier auch nicht. Scheiße, fang schon an so zu schwitzen. Super viel Material am Start. Und dann habe ich die Dame angerufen, die verantwortlich ist von der Pressestelle. Und ich sage, hallo, wir sind unten am Empfang. Sie so, ach du Herrje, ich komme. Da habe ich schon gewusst, das da wird eine größere Sache. Dann mussten wir mit unserem ganzen Gepäck durch diesen Scan durchgehen. War auf jeden Fall ein sehr spannendes Erlebnis, ja.
Du wirst dann da auch wie am Flughafen gescannt, oder?
Ja, genau. Aber vor allem mit dem ganzen Material. Also wir hatten ja viel, also Lichter dabei, Kameras, Stative und so weiter. Das heißt, es dauert ein bisschen.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Dann gehst du da so einen langen Gang entlang, da hängen dann überall Bilder schon von ihm und ganz am Ende sitzt er auf so einem riesen Thron, bewacht von Leibwächtern.
Nee, gar nicht. Also wir sind dann in einer Konferenz, also uns wurde angeboten, in seinem Arbeitszimmer zu filmen. Mhm. Wir haben mal gesagt, wir brauchen ein bisschen Aufbauzeit. Wir sind eine Stunde vorher hin und haben halt diesen Konferenzraum so zurechtgerückt, wie wir das gebraucht hatten, also für die Perspektiven, die Lichter und so weiter. Und dann ist er halt gekommen, also eine Stunde später, nachdem wir alles aufgebaut hatten, ist dann einfach, nee, ganz entspannt mit einem Pressevertreter. Und das ist ganz cool, der war dann vorher schon im Raum und ein Social-Media-Vertreter, der Minister kommt. Und das kannst du ganz gut sehen, weil die Gänge sind so lang, dass du so ein kleines Männchen am Ende des Gangs kommen siehst, dass er größer wird. Also spannende Sache. Nee, ansonsten alles normal, wie beim normalen Interview.
Ja, da bin ich mal auf den zweiten Teil gespannt. Ich fand ja den ersten Teil schon wirklich großartig.
Echt?
Insbesondere
hat mir dein Vorschlag gefallen.
Was?
Kritik? Ich habe mit mehr Kritik gerechnet.
Nein. Also, mir hat dein Vorschlag gefallen, Deutschland solle es doch machen wie die Schweizer Nationalbank und einfach Money printen und Aktien kaufen. Dann fand ich es ein bisschen nett, dass er dann sagte, ja, das machen wir schon mit der Aktienrente. Mhm. 10 Milliarden Aktienrente, das ist, also die Schweizer Nationalbank hat allein mit ihrem Aktienportfolio 13 Mal so viel letztes Jahr verloren, als wir in einem Jahr in die Aktienrente stecken. Aber ein Anfang ist es ja allemal.
Jetzt argumentierst du schon, wie ich habe zuletzt auf Twitter einen grünen Abgeordneten gesehen, der gesagt hat, der norwegische Staatsfonds hat alleine gestern oder so x Milliarden verloren und wir wollen was mit der Aktienrente machen und so. Finde ich ein bisschen unfairen Vergleich, weil wir wissen ja, solange du Verluste nicht realisiert hast, gibt es sie nicht.
Nein, genau. Spaß, ich übertreibe. Doch, so ist das ja. Typisch deutsches Privatanleger-Mindset. Das musst du aussitzen. Das kommt alles wieder. Es steigt alles wieder irgendwann.
Zinseszinseffekt und in 100 Jahren sind wir finanziell frei. Genau. Ansonsten hat es natürlich auch nicht wenig Kritik gehagelt. Verhältnis, also weniger als wir dachten. Warte mal, was habe ich hier rein? Ah ja, genau. Eine Schande. Ich wurde zum Regime-Propagandisten. Ich habe mich zum Regime-Propagandisten instrumentalisieren lassen, habe ich mir in den YouTube-Kommentaren sagen lassen. Wie siehst du das? Bin ich jetzt zur Systemfreund geworden?
Ach, das war auf dich gerichtet. Ich dachte, das war an mich Christian gerichtet, Lindner gerichtet, dass er für das Finanzflussregime da Propaganda betreibt.
Ah, genau. Das auch, ja.
Also muss ich mich jetzt noch äußern zu?
Musst du.
Ich meine, ich habe den Kommentar geschrieben, deswegen fällt es mir jetzt ein bisschen schwer, den zu verteidigen.
Okay.
Nein. Mich wird das eh interessieren. Also kriegt ihr auf solche Beiträge viel Hate normalerweise?
Nee, es geht, ehrlich gesagt. Also da natürlich schon ein bisschen mehr, aber wir haben ja jetzt nicht so viele Politiker zu Gast. Ich meine, man muss ja auch dazu immer sagen, stimmt, wofür ich sehr viel Hate gekriegt habe auch, wir haben ja versucht, ihn so ein bisschen rauszukitzeln. Wir haben ja uns mit Markus gut gebrieft. Markus hat ja Background im Politikbereich. Er hat gesagt, du, der wird dir sagen, das hängt davon ab, weil er ist ja noch von den anderen Parteien abhängig und so weiter. Hat dann gesagt, lass dich darauf nicht ein, sondern wenn einer wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema hat, dann wird er das durchkriegen. Da muss er sich halt nur drauf fokussieren, muss dann verhandeln und so und muss dann gelegentlich andere Punkte halt Kompromisse eingehen, ne? Und dann haben wir gesagt, ja komm, dann holen wir uns mal so einen Punkt, wo die FDP ziemlich hart unterwegs ist, nämlich das Thema Tempolimit. Da könnte man nämlich sagen, wenn ihr doch den Soli loswerden wollt, dann lasst doch einfach das Tempolimit fallen, schenkt es doch den Grünen und der SPD und dann kriegt ihr den Soli weg. Und also Herr Lindner meinte dann, ja, wir sind jetzt nicht im türkischen Basar, oder die türkische Basar hat er nicht gesagt, wir sind hier nicht
Basar, auf dem Basar, hat er aber zumindest gesagt.
Nur auf dem Basar, genau. Und genau, und dafür gab es ziemlich viel Ärger, dass ich ja gegen das Tempolimit wäre. Aber ich habe das ja nur als Beispiel gebracht, was so ein Trade-off wäre. Ich habe ja gar nichts gesagt, von wegen, dass ich pro oder anti Tempolimit bin.
Aber also, ich habe es ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, sondern mein grundsätzliches Verständnis von Politik ist ja auch, dass es letztlich ist es halt ein Basar. Und jeder sagt halt am Anfang, was er unbedingt haben möchte und was halt überhaupt nicht geht. Und dann findet man schon irgendwie eine Lösung, dass sich jeder als Sieger fühlen kann.
Ja, ich glaube, also seine Politik funktioniert für ihn und für FDP-Wähler eigentlich schon ganz gut, weil sein Punkt war ja eigentlich gewesen, es gibt keine Steuererhöhung. Und das hat ja bisher soweit gestimmt, ja. Es gibt übrigens einen Teil, den wir rausgeschnitten haben, der hätte meiner Meinung nach drin bleiben können. Aber Arno meinte so, nee, das wirkt ein bisschen schlecht vorbereitet. Ich habe ihn nämlich gefragt, was mit der Finanztransaktionssteuer ist, die ja sein Vorgänger, der liebe Herr Scholz, ins Leben gerufen hat. Und die FDP hat da ja immer dagegen geschossen. Wir hatten ja auch mal ein Video gemacht und gesagt, dass sie eigentlich nicht so smart ist, weil, naja, die Privatanleger eigentlich nur belastet, aber nicht diejenigen, die man eigentlich belasten will. So böse Menschen wie dich, die mit Derivaten hochfrequent zocken und damit Finanzkrisen verursachen. Und dann hat er mir gesagt, das Thema ist vom Tisch. Er hat das übernommen als Projekt, als Finanzminister und hat es in eine Schublade geräumt und deswegen gibt es keine Finanztransaktionssteuer. Ich sag, scheiße, war ein bisschen schlecht vorbereitet. Hat Ahnung gesagt, komm, wir schneiden das raus, dann kommst du ein bisschen weniger dumm rüber. Und ich sag, gut, mir ist es egal, aber.
Wobei ich ja schon durch die Transaktionssteuer belastet werden würde über meine Derivate.
Aber nicht deine Hedgefonds.
Das mag sein. Aber ich meine, die Absicherung läuft ja dann immer, dass die Aktie gezockt wird von den Banken und dementsprechend werden auch Derivate indirekt besteuert. Das habe ich ehrlich gesagt nie verstanden, dass das immer so als großer Kritikpunkt angeführt wird. Aber gut, jetzt ist sie ja in der Schublade und da kommt sie dann erst wieder raus, wenn
Scholz
nach der nächsten.
Ist.
Ich wollte gerade sagen, wenn nach der nächsten Wahl Herr Scholz unter Bundeskanzler Habeck dann Finanzminister werden darf.
Ja, das ist ja spannend, ja. Das ist ja auf jeden Fall eine spannende Sache. Ja, das ist aber, ja auch, ich will jetzt nicht, ja, sorry.
Darf ich dir, wenn du schon sagst, ihr habt da Hate bekommen, hier FDP nahe und so weiter, dann könntest du ja auch mal Politiker von anderen Parteien interviewen. Ich hätte da auch schon einen persönlichen großen Wunsch.
Ja.
Gregor Gysi.
Oh nein, er ist ein sympathischer Typ, aber komm mal, der hat ja, also ich würde ja schon ganz gerne mit Leuten reden, die ein bisschen die was zu sagen haben, nicht nur Politiker sind. Also Arno wollte ja unbedingt, dass wir Sarah Wagenknecht mal einladen. Das hat die Mission Money auch gemacht und hat meiner Meinung nach Mario Lochner auch sehr gut durchgezogen, finde ich. Also war ein gutes Gespräch, ein guter Austausch. Aber tatsächlich haben wir jetzt quasi einen Fuß in der Tür. Ich würde auf jeden Fall gerne mal mit Habeck sprechen. Der ist ja auch, also gegebenermaßen wirtschaftsnah und politisch auch ziemlich auf einem anderen Spektrum. Ich glaube, dann sind wir wieder ganz gut in der Balance.
Du kannst ihn ja mal zu seinem Video ausfragen, wie er erklärt hat, wie seine Wohnung aussieht. Das fand ich relativ nett.
Genau, ja, das habe ich schon gesehen. Nein, solche Themen haben wir natürlich komplett außen vor gelassen. Ich habe auch mit Herrn Lindner weder über seine Hochzeit noch über seine Immobilienfinanzierung gesprochen.
Das hättest du aber machen können. Das war ja der großartige Moment damals, als der Wulff zurücktreten musste wegen seiner Immobilienfinanzierung und dann der FDP-Chef damals, der Herr Rösler, den Gauk durchgesetzt hat gegen den Willen von Angela Merkel. Und dann muss es so gewesen sein, da gibt es viele Berichte darüber, dass das wohl stimmte. Gauk wurde ins Kanzleramt gerufen und kam dann an und ging rein und auf der anderen Seite standen schon Merkel und Rösler und er ging auf sie zu und Rösler hat ganz laut gerufen, Herr Gauk, wie haben Sie denn Ihr Haus finanziert?
Echt? Aber war das deswegen gewesen, wegen der Finanzierung? Nee, das...
da kam ja irgendwie alles zusammen damals beim Wulff.
Das war der Auslöser, ne? Und daraufhin hat er den Döpfner angerufen? Nee, den Chefredakteur von der Bild. Yeah. Das weiß ich auch nicht mehr, wie der heißt. Hat jetzt einen Bart und einen nicht gut laufenden Frau.
Ja, es war nicht der Diekmann.
Diekmann, genau.
Diekmann hat er betrunken angerufen, der Rubikon ist überschritten und beschimpft.
Genau. Sowas ist natürlich super smart, sowas auf eine Voice-Message, also auf eine Mailbox zu sprechen.
Auf jeden Fall. Vor allem bei der Bild-Zeitung, die da, wo man alle weiß, dass die da einfach die Ehre so hat und sowas niemals veröffentlichen würde. Haben sie ja witzigerweise auch nicht, aber es wurde, glaube ich, in so einem Museum in Leipzig mal ausgestellt und du konntest dir es anhören. Ich habe es aber nie dahin geschafft, leider. Also Aufruf an alle Zuhörer, wenn ihr irgendwie diese Aufnahme habt, wie Wulff bei Diekmann anruft, ich hätte die gerne, ich würde das gerne mal hören.
Und spielen wir live im Podcast ein, das nächste Mal.
Genau.
Und einmal bitte in dieses Museum gehen und unauffällig einen Mitschnitt machen, damit unser Podcast auch gestrikt wird. Ja, sehr gut. Das waren auch schon meine Heizungsgeschichten im Kontext mit diesem Interview. Was wollen wir sehr als nächstes tackeln? Ich habe hier noch was zum Thema Beamten stehen. Das wird ja thematisch ganz gut passen.
Ich fand das einfach so nett. Mir hat jemand auf den sozialen Medien geschrieben, ich soll doch nicht sagen, dass ich mein Beruf Beamter sei, denn Beamter ist doch gar keine Berufsbezeichnung, sondern ein Lebensgefühl. Und ich glaube ehrlich gesagt, das werde ich mal ausdrucken und im Büro an die Wand hängen. Vielen Dank an den Tobias da draußen, der sich diesen tollen Spruch ausgedacht hat.
Sehr gut, sehr gut.
Karriereleiter.
Bevor wir zu Marktzeugs kommen, würde ich einfach gerne einmal eine Karrierefrage stellen, beziehungsweise dir eine Zahl zuwerfen und ich, über die wir schon mal vor ein paar Folgen gesprochen haben. Und ich glaube, du, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich damit meine, aber wenn ich dir die Zahl 65.536 nenne, weißt du, was das ist?
Wahrscheinlich hat das mit dem maximalen Zeilenlimit bei Excel zu tun in irgendeiner Version.
Genau, genau, sehr gut, sehr gut. Wir hatten immer darüber gesprochen, über diesen Fraud von diesem Startup, was Frank heißt, die ja 1 Million, ich glaube 1.400.000 oder sowas, ist ja das aktuelle Excel-Limit.
Oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte 1.050.000, aber du, top vorbereitet wie immer.
Top vorbereitet. Ich sag's dir, 1.048.576, und zwar ab der Excel-Version 2019. Die Zahl, die ich dir genannt habe, ist auf meinem Screenshot leider nicht mehr drauf. Doch, die Zahl, die ich dir genannt habe, war bis zur Version 2002. Deswegen, sorry, ab 2002, ab dann war es 1 Million. Bis dorthin war es 65.000 gewesen. Und jetzt ist mein Screenshot leider zu kurz, weil vorher, also das initiale Excel war die maximale Zeilenanzahl bei 16.384. Und wir haben es jetzt mal in die Kategorie Karriere gepackt, weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn ihr in irgendeiner Weise schafft, das zu pluggen in eurem Bewerbungsgespräch, dann macht ihr ziemlich viele Pluspunkte, oder?
Das stimmt. Ich meine, Excel ist letztlich das wichtigste Tool des ganzen Weltfinanzsystems und dementsprechend, ja, wenn man sich da historisch auch ein bisschen auskennt, kann man wahrscheinlich gut scoren.
Genau, kannst du sagen, die Umstellung, als du damals noch in der Grundschule warst, von 65.000 Excel-Zeilen auf 1.048.000 hat dein Leben verändert, weil endlich konntest du deine Models auch wirklich so detailgetreu bauen, wie du es vorhattest. Dann machst du, glaube ich, definitiv ziemlich viele Punkte.
Das war ein Gamechanger in meinen DCF-Bewertungen. Also es ist wirklich so.
Genau. Ich konnte damals noch nicht lesen und schreiben, aber auf Excel ging.
Die Wochenhighlights.
Dann packen wir es doch mal in deine Lieblingskategorie.
Meine Lieblingskategorie? Hab ich 5 Minuten, mein Marktzeug runterzurattern?
Naja, es sind ja ein paar spannende Sachen passiert. Also, ziemlich viel Action.
Und in 9 Minuten kriegen wir die Arbeitsmarktdaten, Thomas. Die, wo wir damals den Reel gemacht haben.
Ah, geil. Das ist gleich wieder den nächsten Reel.
Verspricht großartig zu werden. Nee, ich versuch's mich kurz zu halten. Wir hatten ja diese Woche so ziemlich alles irgendwie, was wichtig ist auf der Welt. Die FED hat sich Dienstag, Mittwoch getroffen, am Mittwochabend dann die großartige Verkündung, 25 Basispunkte geht's nach oben, wie auch alle erwartet haben. Sie haben den Satz in ihrem Statement drin gelassen, dass sie davon ausgehen, dass weitere Zinserhöhungen appropriate sind. Dementsprechend deutet der Markt das im Prinzip so, dass es im März dann nächsten Monat auch nochmal 25 Basispunkte gibt und dann preist zumindest der Markt ein, dass es dann auch erledigt ist. Und dann hat der Powell tatsächlich in seiner Pressekonferenz, ich glaube, insgesamt 13 Mal das Wort Disinflation benutzt. Also für fallende Inflation. Und das fanden dann auch alle so geil.
Nicht zu verwechseln mit Deflation.
Genau, nicht zu verwechseln mit Deflation, sondern einfach nur fallende Inflationsraten. Das fanden alle so geil, dass man gleich jedes dreckigste Tech-Unternehmen mit Milliardenverlusten gekauft hat, weil es ist natürlich alles sofort gestiegen.
Und willst du noch einen Fun-Fact wissen, den ich heute beim Mittagessen von einem ehemaligen Kollegen von dir gelernt habe zu diesem
Jetzt
Tag?
Bin ich gespannt.
Es war tatsächlich der, einer der krassesten Handelstage oder der krasseste Handelstag von den Volumina her der Geschichte. Also es wurden noch nie so viele Derivate, also in Volumen gehandelt, historisch, wie an diesem Tag, noch mehr als zu Zeiten von Lehman Brothers.
Ja.
Das wusstest du?
Ja, ich wusste das. Es gibt nämlich einen Chart von Goldman, der genau das sagt. Okay. Der Chart ging über so eine E-Mail rum, wo ich mal unterstelle, dass der Herr, den du getroffen hast, auch diese E-Mail bekommen hat, genau wie ich. Und da hat man diesen wunderschönen Chart gesehen. Ja, es ist tatsächlich
so, dass das Insiderwissen ausnahmsweise mal.
Sorry. Es ist tatsächlich so, dass das Volumen in Derivaten seit 2020, also es war jahrelang halbwegs konstant und so seit 2020 ist es wirklich ziemlich extrem am Steigen. Und so können insbesondere auch Privatanleger, die dann ganz kleine Tickets natürlich in so Calls machen, aber wenn die out of the money sind, also ganz unwahrscheinlich, dass der Call Gewinn macht, muss sich die Bank trotzdem dagegen absichern und einen Teil der Aktie kaufen. Da kannst du halt mit wenigen Centbeträgen sozusagen die Optionsdealer zwingen, dass sie sich größere Stücke der Aktie erwerben. Und dann hast du halt dann einen wahnsinnigen Hebel drin, was den Markt dann auch am Ende hochbewegt. Und das hat sicherlich dazu beigetragen für die Fireworks sozusagen, die wir jetzt dieser Woche sehen.
Ja, crazy. Und Frau Wächter, also Frau Lagarde, wie du sie nennst, also du nennst sie Frau Wächter, hat auch was gemacht.
Genau, die hat am Donnerstag 50 Basispunkte erhöht.
Also 0,5%.
Genau, 0,5%.
In Non-Nerd-Sprache übersetzt.
In Non-Nerd-Sprache. Mehr als die FED, aber die EZB ist immer behind the curve. Die haben auch viel zu spät angefangen, in Anführungszeichen, mit Erhöhen. Und was ganz überraschend war, sie hat im Wesentlichen sich committed, wenn nicht was ganz Schreckliches passiert, dass es im März auch nochmal 50 Basispunkte gibt. Der Powell hat es angedeutet durch diesen Satz im Statement, hat aber quasi nicht die Zahl genannt und auch nicht deutlich ausgesprochen. Frau Lagarde hat es schon gemacht. Das hat unter anderem den ehemaligen EZB-Chefvolkswirt, den Peter Pratt, dazu bewegt, dass er danach der Presse sagte, das hat ihn schon sehr überrascht. Also, dass man sich so hart committed, ist eher ungewöhnlich. Ja, und der Markt geht davon aus, also nächstes Mal sind wir auch nochmal 50, dann vielleicht 25 und dann Pause. Weil die Bank of England hat jetzt schon pausiert. Letzte Woche hat man schon, glaube ich, gesprochen, die Bank of Canada hat pausiert. Also es sieht danach aus, als hören wir jetzt mal auf mit diesen blöden Zinserhöhungen.
Es gab wertvolle Earnings diese Woche.
Sehr wertvolle Earnings, vor allem für den Herrn Zuckerberg, der, glaube ich, ich hatte es vorhin auf Bloomberg gelesen, so noch niemals hat jemand innerhalb eines Tages so viel Geld gewonnen, glaube ich, wie der Herr Zuckerberg, kann das sein?
20% ja. Ging es hoch gestern, gell?
Vorgestern, aber das war ja dann Aftermarket, also eigentlich gestern wahrscheinlich. Also wir sprechen am Freitag, will heißen, wir haben von Mittwoch und Donnerstag gesprochen. Nee, Meta hat alles richtig gemacht aus Marktsicht. 11.000 Leute entlassen und kauft für 40 Milliarden Aktien zurück. Let's go. Also 40 Milliarden, wie kann man sich das am besten vorstellen, wie viel Geld sowas ist?
Ich weiß es nicht.
Ein Luxemburg.
Ein Luxemburg. Ah, stimmt, du hast in deiner Story geschrieben. Ein Luxemburg oder X Daimler, oder? Wie viel ist Daimler?
Ich weiß gar nicht. Daimler weiß ich auch nicht, aber acht Deutsche Bank,
okay, krass.
Acht Deutsche Bank kauft der Herr Zuckerberg zurück. Die Buybacks sind diesen Januar, glaube ich, sowieso historisch hoch, was angekündigt worden ist. Und das Witzige ist, je nachdem, wo du dann politisch in den USA stehst, magst du das oder nicht. Also Exxon hat auch einen riesen Buyback angekündigt. Das wurde dann von den Demokraten direkt kritisiert, weil die mögen halt Exxon nicht, weil Exxon spendet kein Geld an Demokraten, das ist böse. Und Meta, Meta hat die 11.000 Leute entlassen, macht 40 Milliarden Buyback. Das wird dann eher von den Republikanern kritisiert, weil Meta spendet kein Geld an die Republikaner und ist deswegen böse. Die Welt ist schon verrückt.
Ja, crazy, aber 20% ist halt schon intens. Sind diese 20%, nee, Meta ist auch mehr wert als 40 geteilt durch 20%.
Jetzt weiß ich nicht, was du da gerade rechnest. Ich glaube, die waren kurz vor der Ankündigung ungefähr bei 400 Milliarden und sind jetzt sogar slightly above 500. Also sind nicht so viele, wenn du es vergleichst mit den anderen, wobei die haben ja, sind immer noch 50% down vom Peak.
Gab's denn was mit bezogen auf das Metaversum? Ich hätte gedacht, dass die ich hätte selbst mal reinlesen sollen. Aber Metaverse ist doch das war doch so das Ding, was Facebook ziemlich in Talfahrt geschickt hat, dass er sich da zu stark zu committed hat und auch immer wieder kritisiert wurde von verschiedensten Journalisten. Gab's da News zu?
Ja, weil es zu viel kostet, glaube ich einfach. Und dementsprechend fand der Markt es vermutlich vorteilhaft, dass jetzt die 11.000 Leute entlassen werden. Cost-Cutting ist das, was die Leute am meisten interessiert.
Es gibt ziemlich geile geile TikToks, die ich schon gesehen habe, wo Google-Mitarbeiter Weil Facebook hat ja schon mal eine erste Entlassungswelle vorher gehabt, ich glaube, bevor Google angekündigt hat und dann Mitarbeiter von Google sich lustig gemacht haben und gesagt haben, ja, ihr arbeitet einfach für den falschen Konzern, Google würde seinen Mitarbeitern nie so etwas antun, und dann kam ein bisschen später die News und die Entwickler zeigen dann so ihren Screen, wo die Mail gekommen ist, dass sie entlassen sind.
Der Geigenhumor. Absoluter Geigenhumor. Was anderes bleibt dir wahrscheinlich in so einer Situation nicht übrig, weil das Problem ist halt, ich weiß nicht, was so Programmierer machen können, ob die so schnell Anschlussverwendung finden. Also können die dann direkt auf den Bau gehen und da arbeiten? Oder bei den Bauarbeitern sagt man immer, ja, lernt doch einfach programmieren. Also können doch die Programmierer auch lernen, wie man am Bau ist.
Das stimmt. Ich weiß nicht, wie ich an unsere Programmierer denke. Ich weiß nicht, ob die das so cool finden, jetzt auf den Bau zu gehen. Also ich finde es ja auch nicht cool, muss ich an der Stelle sagen. Aber ich glaube, das ist schon ein Job, wo du dich sehr schnell reorientieren kannst. Also ich glaube, Programmierer ist jetzt nicht das, wovon es zu viel gibt. Ja? Also gute. Und ich meine, in solchen Firmen arbeiten ja eher die Guten, würde ich jetzt mal sagen. Also ich meine, es gibt ja auch unser CTO Tommy, der auch diesen Podcast immer regelmäßig hört, Grüße, nennt die Leute immer Knoddler. Also es gibt Programmierer und es gibt Knoddler. Also Leute, die ja irgendwie so ein Code-Stück in ein anderes reinschieben und irgendwo auf Stack Overflow copy-pasten und irgendwie läuft's dann und dann ändern sie eine Kleinigkeit und alles geht kaputt. Ich kann deswegen so darüber reden, weil wir mit so Leuten schon mal Erfahrungen gemacht haben. Wenn du nämlich als Firma jung startest und die Kosten ein bisschen im Blick haben möchtest, dann holt man sich auch mal Entwickler aus dem Ausland über Plattformen wie Fiverr und so. Und ja, das ist dann schon ein Qualitätsunterschied. Aber von daher denke ich, ja, also Leute bei Google, Facebook und Co., ich glaube schon, dass sie recht schnell wieder unterkommen, ja.
Vermutlich ja, weil die ja mit am besten bezahlt werden, glaube ich, auch in der
zu denselben Gehältern Gegend. Vielleicht nicht. Das ist
richtig. Wobei, andererseits, du Thomas, Arbeitsmarktdaten kommen gerade. Weißt du, die größte Schätzung war von Citigroup, 305.000 neue Jobs geschaffen. Weißt du, wie viele neue Jobs geschaffen worden sind angeblich?
317.000.
In den USA, ja. Also diese News, die du in der Zeitung liest mit hier wieder Entlassungswelle, hier Entlassungswelle, das stimmt alles nicht. Das Arbeitsministerium hat wirklich ausgerechnet, 500.000 Jobs sind geschaffen worden im Januar.
In einem Monat.
Ja, so, und das ist doch sicherlich eine richtige Zahl.
Ich würde sagen, der Markt findet das gut, außer die Löhne sind zu stark gestiegen. Das habe ich jetzt gelernt aus unserem Podcast.
Die Löhne habe ich leider noch nicht gesehen, deswegen kann ich noch nichts zu sagen. Die sind noch nicht über meinen Ticker gekommen, aber der Markt findet es gerade so ein bisschen semi-scheiße. Also ist ein paar, 20 Punkte im S&P sind wir nach unten getroppt.
Okay, gut. Also ein kleines Nase hochziehen, ein kleines Rümpfen.
Ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, warum, weil die Zahlen sind sowas von erfunden. Das sagen mittlerweile eigentlich alle großen Banken. Die FED selber sagt es auch, dass das Zahlen Bullshit sind. Ja, also die FED hat mal nachgerechnet. So in einer Zeit, wo das Arbeitsministerium 1 Million neue Jobs berichtet hat, waren es wahrscheinlich bloß 10.000.
Okay, aber wie macht man sowas? Also wo willst du das raus? Wobei, lass mich mal überlegen, wie würdest du das in Deutschland machen? Also wenn wir neue Mitarbeiter anmelden oder auch abmelden, dann geben wir den vor unseren Lohnbuchhaltern und die berechnen dann halt einfach die Lohnsteuer, die wir dem Finanzamt überweisen müssen. Und daraus könnte das Finanzamt ja easy wissen, wie viele Leute gerade in Lohn und Brot sind.
Beziehungsweise du hast ja auch die Leute, die sich als arbeitslos melden. Du hast ja eigentlich eine gute Datenlage. Hast du in den USA auch? Du hast ja jede Woche die Erstanträge und die Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe. Das Arbeitsministerium macht es aber anders. Das schickt eine Umfrage raus an ein paar Unternehmen. Hey, wie viele Jobs habt ihr denn im Vormonat geschaffen? Die Umfrage hat, glaube ich, gerade so eine Antwortrate von 30% oder so. Und die restlichen 70% werden dann statistisch imputiert. Also schön formuliert für erfunden.
Okay. Liegt das dann ungefähr so wie beim LIBOR ab, dass man dann mal seinen Kollegen bei der anderen Bank angerufen hat? Also du schickst quasi die Umfrage raus und dann rufst du quasi dort an und sagst du, ich finde deine Zahl ehrlich gesagt ein ganz kleines bisschen niedrig. Ich resette das jetzt mal, du kannst einfach mal eine neue Zahl eingeben, wenn du willst.
Mein Anwalt hat mir geraten, mich zu laufenden Gerichtsverhandlungen gegen mich nicht zu äußern.
Was soll LIBOR beteiligt, ja? Ich dachte, das wäre nur Deutsche Bank.
Nicht, Skandalbank.
Schade. Den gibt's ja jetzt auch nicht mehr, den LIBOR, oder?
Bin kein Rates Guy, deswegen lehne ich mich jetzt aus dem Fenster. Also das Ding sollte auf jeden Fall reformiert werden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt noch quotiert wird irgendwo in einer anderen Art und Weise, ob sie es ganz abgeschafft haben. Das ist jetzt sau peinlich, aber ich weiß es nicht. Ich weiß bloß, den Eonia haben wir abgeschafft und gegen Esther ersetzt. Letztlich selbes Problem, um das Ding einfach auf eine größere Datenbasis zu legen.
Kann ich beides nicht, aber gut.
Zinsen sind ja auch langweilig. Also bin ich wirklich der Meinung und alle Zinsleute hassen mich jetzt wahrscheinlich.
Ja. Maybe. Wir bringen bald ein Video raus, by the way, zum Thema Zinsen. Also implizit über das Thema Anleihen, ob Anleihen jetzt wieder attraktiv sind.
Sehr schön.
Ja, darfst du dir dann gerne mal anschauen und deine Kritik äußern. Du bist ja immer so, nee, die kommt leider nicht vor, die 100-jährige österreichische. Du bist ja immer sehr, du schießt ja immer ziemlich hart auf deinem Insta-Kanal, aber ich finde, mit uns bist du immer sehr nett.
Gegen wen schieße ich denn bitte hart auf meinem Insta-Kanal?
Gegen jeden, jeder Finanzinfluencer kommt bei dir unter die Räder.
Ich habe noch nie irgendjemand,
nicht namentlich genannt, aber Kongressabgeordnete. Scammerbuden magst du nicht, graue Kapitalmarkt magst du nicht, Kongressabgeordnete im Eigenhandel,
Goldman qualifizieren für einen Job bei der BaFin.
Sehr gut, sehr gut.
Machen wir schnell die letzten drei Zahlen, oder?
Ja, gerne, auf geht's.
So, Alphabet hat Zahlen gezeigt, die waren irgendwie eher scheiße. Witzig ist, die sind dann erst nach oben gesprungen, um ungefähr ein Mecklenburg-Vorpommern und dann gefallen um ein Schleswig-Holstein. Also 50 Milliarden hoch, 100 Milliarden runter. Amazon fand ich besonders geil, weil die Operating Marge bei AWS, also dem Cloud Service, das einzige, wo die eigentlich Geld verdienen, gefallen ist. Und ansonsten bestätigt sich weiterhin über die US-Plattform, da haben sie eine leicht negative operative Marge und über die internationale eine relativ deutlich negative. Also Amazon verdient mit dieser scheiß Plattform, wo wir alle bestellen, verdienen die kein Geld. Deswegen frage ich mich immer, wann sie das endlich zumachen. Es braucht doch eh kein Mensch.
Ja gut, ich meine, das ist ja Marge. Also, nee, was hat Jeff Bezos mal gesagt? Your margin is my opportunity oder sowas in diese Richtung. Also bei denen geht's ja tatsächlich nur um Wachstum. Die sind ja tatsächlich mal positiv gewesen. Also Nordamerika war ja ziemlich eine Zeit lang positiv. Also da war das ja, also früher, früher, es klingt so alt, war es ja immer schon so gewesen, dass AWS quasi das die Cash-Cow ist. Aber das ist jetzt auch wieder der Fall, ne? Seit Grafik ist so klein, seit Q4 21, oder? Müssen wir gleich größer sehen. Vorher war ja auch US-Amazon wieder auch profitabel, ne?
Genau, vorher hatten die da auch eine operative Marge drauf. Jetzt würde ich sagen, seit Mitte, Ende Corona hat sich das entsprechend da auch gedreht, weil wahrscheinlich einfach die Kosten zu stark gestiegen sind.
Ja, und dann frage ich mich immer, wer ist auf AWS? Weil das AWS ist ja eigentlich, hat ja super viel Konkurrenz. Und unsere Entwickler hassen AWS.
Echt? Also Goldman hat das benutzt. Wir haben unsere Produktinformationsblätter in AWS immer gespeichert.
Okay, jetzt wissen wir, wo die Marge herkommt.
Das sind wahrscheinlich nur die Zertifikate, Produktinformationsblätter.
Ihr habt also PDFs auf AWS gespeichert, wow.
Genau, wir haben PDFs auf AWS gespeichert. Ja, das musstest du immer, wenn ein Kunde, glaube ich, das abgerufen hat, dann musstest du das speichern, damit die Version, die der Kunde abgerufen hat, auch sicher hinterlegt ist. Und du musst es so sicher hinterlegen, dass wenn dein eigenes Unternehmen pleite geht, dass es trotzdem noch gespeichert ist.
Wunderbar.
Wird sicher ganz viel gebraucht, diese alten PDFs von irgendwelchen Turbo-Optionsscheinen, die dann ausgenockt sind.
Sehr gut. Jetzt weiß ich, wie ich Kosten bei Goldman erzeugen kann. Ich gucke mir einfach alle paar Sekunden englische PDFs an. Und
schreib doch mit deinen Programmierern so ein Skript und ihr öffnet alle Sekunden irgendwelche PDFs.
Genau. Und treiben die AWS-Kosten in die Höhe. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht verklagt werden. Wir sind halt schon ziemlich nah am Edge die ganze Zeit
heute. Ja, heute ist wirklich gefährlich. Als hättest du Alkohol getrunken bei deinem Mittagessen. Ja.
Habe ich nicht, nur ein Espresso.
Apple haben wir auch noch gehabt und die waren eigentlich auch scheiße. Also der EPS war live, ich glaube so 6 Cent, 1,94 wurde erwartet und kam dann irgendwie 1,88 raus. Unter den Erwartungen sind dann direkt mal 5% gefallen, das ist ein Siemens. Und dann im Earnings Call hörte sich dann aber alles wieder positiver an, dann sind sie wieder in Siemens gestiegen und danach aber wieder in Siemens gefallen. Also ich finde es eigentlich gut, das mittlerweile so mit so Ausdrücken darzustellen, weil dann kriegt man ein Gefühl dafür, wie absurd das Ganze ist.
Die arme Siemens, ja. Die arme genau, Siemens. 5% klingt ja langweilig, ja, aber wie absurd groß. Die Argumentation war gewesen, weniger iPhones verkauft als erwartet, weil in China wird gestreikt.
Genau, ich glaube vor allem bei Pro, gell? Das Pro wäre eigentlich super gelaufen. Aber sie können nicht genug davon oder konnten nicht genug davon
nachproduzieren.
Was hast denn du für ein Handy eigentlich?
Ich habe ein iPhone tatsächlich.
14er Pro?
Ne, 11.
Oh,
ich dachte, ich kann jetzt. Glaube ich, 11. Nee, ich bin ja also tatsächlich Ich habe der Ökologie und meinem Geldbeutel was Gutes getan. Ich habe das nämlich immer in meiner Tasche gehabt und da haben sich Fussel gebildet in meinem Charger. Und ich dachte, ich kann das jetzt nicht mehr laden und deswegen habe ich mir extra so einen kontaktlosen Lader genommen. Das hat mich aber genervt. Und dann wollte ich den ersetzen lassen, bin in so einen Laden rein und der hat das unproduktivste Geschäft seines Lebens gemacht. Er ist einfach mit einer Nadel rein, hat da die Fusseln rausgekratzt, hat gesagt, so, jetzt geht's wieder. Und ich stand dann so, okay, krass. Er hat jetzt zwar keinen Umsatz gemacht, aber mein iPhone geht wieder. Deswegen behalte ich das jetzt mal. Ich finde das immer so ein bisschen lächerlich. Wie hieß der nochmal? War das nicht Nassim Taleb, der mal von der sogenannten Neomanie gesprochen hat? Also, dass du quasi immer das Neueste und Coolste und so weiter haben willst. Also, technisch arbeitende Leute können davon, glaube ich, ein Lied singen. Und deswegen versuche ich mich bewusst dagegen zu sträuben und mir erst dann ein neues iPhone zu kaufen, wenn da wirklich sinnvolle Features sind. Weil,
Aber du schadest damit schon unserer Wirtschaft, das ist dir klar, oder?
Das weiß ich, ja. Das mache ich, aber
bewusst.
Ich halte dadurch die Kosten der Firma gering, das ist auch gut. Kann Johannes mehr Reels für uns produzieren, mit denen wir dann viral auf Instagram gehen, genau.
Dabei hat man doch extra jetzt die Abschreibung so angepasst, dass du das iPhone innerhalb von einem Jahr abschreiben kannst.
Ist das so, echt?
Ich glaube doch, Computerartikel kannst du jetzt einfach im ersten Nutzungsjahr abschreiben seit Corona.
Echt?
Und das vorher waren es ja bloß 800 Euro plus Mehrwertsteuer. Das war leicht unter dem iPhone-Preis. Und ich habe mich tatsächlich mit einem Bundestagsabgeordneten mal drüber unterhalten. Also jetzt ohne Scheiß. Und er sagte zu mir auch, er findet es blöd und ist eigentlich der Meinung, man sollte diesen geringfügigen Wirtschaftsgutabschreibungspreis so anpassen jährlich, dass man immer das iPhone sofort abschreiben kann. Und sie haben es gemacht. Indirekt zwar, aber sie haben es gemacht.
Was haben wir für einen Vorteil dadurch? Also eigentlich, also der Staat hat ein gegenteiliges Vorteil. Für den ist ja gut, wenn eine Abschreibung länger gezogen ist, oder?
Genau, aber der Bundestagsabgeordnete wollte einfach jedes Jahr ein neues iPhone haben.
Du kannst ja trotzdem jedes Jahr ein neues iPhone schreiben, auch wenn du es über mehrere Jahre absetzt. Dann hast du halt ein paar alte iPhones in der Bilanz hängen.
Ja, aber es ist halt einfacher, wenn du einfach direkt das iPhone kaufst. Es kommt ja im Ende des Jahres immer und dann weißt du im Januar, wenn du eine Steuer machst, wie jeder vernünftige Bundesbürger, gibt's gleich die Hälfte vom Geld wieder zurück.
Die Hälfte vom Geld, genau, ja. Geil. Irgendwann sind wir soweit, ja, dass so ein iPhone ein 6-Monats-Gehälter kostet. Ansonsten, also von daher, ich war nicht betroffen durch die Streiks und habe mein iPhone bekommen, ja. Apropos Arbeitsmarktdaten, wo du eben drüber gesprochen hast. Ich habe einen interessanten Artikel. Wir hatten uns ja, warte mal, wo war? Ach, das war im Mauerstraßenwetten-Podcast, wo wir drüber gesprochen haben, was so die Volkswirtschaften sind, die in nächster Zeit eventuell die nächsten so Boom-Regionen werden könnten. Und meine These war ja so ein bisschen gewesen, wenn das mit dem Ukraine-Krieg eines Tages mal vorbei ist, weil wir vielleicht Putin los sind, dann könnte vielleicht Russland wieder attraktiv sein, wenn die sich öffnen für die Kapitalmärkte. Daraufhin hast du geantwortet, dass es den Russen eigentlich gar nicht so schlecht geht. Also dieser Turnaround-Case, den ich so ein bisschen gesehen habe, ist eigentlich gar nicht so gegeben. Und dann 2 Tage später habe ich diesen Artikel hier von der Financial Times gesehen, wo es im Endeffekt darum geht, dass russische Zentralbanker sich bei der Politik beschwert haben, dass viele wirtschaftliche Kennzahlen nicht mehr ermittelt werden. Also gerade sowas wie, Arbeitsmarktdaten sehr, sehr beschränkt und viele Daten, die halt Banken brauchen, um arbeiten zu können, um halt modellieren zu können und so weiter, werden halt einfach nicht bekannt gegeben, genau, um einfach zu verhindern, dass man feststellen kann, ob die Sanktionen gegen Russland denn wirklich wirken. Und da war ein ganz interessantes Beispiel gewesen, wo Putin kommuniziert hatte, dass die Arbeitsmarktdaten super gut sind. 300.000 neue Jobs oder sowas wurden geschaffen, um es jetzt mal so auszudrücken. Und die Ökonomen haben dann vorsichtig Zweifel daran geäußert und haben gesagt, es wurden auch 300.000 Leute eingezogen in die Armee, wovon ein Großteil vorher als arbeitslos gemeldet war. Und es sind auch ziemlich viele Fachkräfte geflohen ins Ausland. Und diese Jobs mussten dann quasi wieder belegt werden. Also das mal wieder so zum Thema, scheinbar manipulieren nicht nur die Amerikaner ihre Arbeitsmarktdaten. Und ich glaube, wir wissen
auch die Russen.
Wir wissen gar nicht so genau, wie das in Russland aussieht, so von der Wirtschaftslage her. Das ist spannendes Thema.
Wem kann man dann überhaupt noch vertrauen, Thomas? Den Chinesen?
Genau, ja. Den Marktgeflüster-Podcast, das ist das Einzige.
Das oder die den Franzosen. Einzigen, die immer die richtigen Zahlen haben. Oder den Franzosen.
Macron, ja. Der jetzt seine Rentenreform durchzieht. Und weißt du was? Heute dürfen wir mal politisch sein. Sorry, ich bin ein bisschen in Chatlaune heute. Aber was ich krass finde, ist, wenn du jetzt in Deutschland die Rente hochfahren würdest, also sagen wir müssen jetzt 3 Jahre länger arbeiten. Mhm. Wo würdest du denn damit anfangen? Also in welchem Jahrgang oder so?
Wie machst du das normalerweise? Du sagst halt, das greift dann erst, also jeden Monat musst du ein Jahr länger, aber das zählt erst für die, die heute 40 sind, sodass das dann quasi in 20 Jahren anfängt, langsam anzusteigen.
Genau.
Irgendwie so.
So, der Effekt soll ja sein quasi, dass diejenigen, die nah an der Rente dran sind, es denen scheißegal ist, weil es sie nicht betrifft.
Genau, und die wählen ja am meisten. Das sind ja deine Wähler.
Die am meisten wählen, unsere Junge wie wir, denen ist ja scheißegal, ob die jetzt noch 30 oder 32 Jahre arbeiten müssen. Das macht den Kohl auch nicht mehr fett, sag mal. Und genau. In Frankreich sorgt das deswegen für so viel Sprengstoff, weil ich habe mit meiner Schwiegermutter darüber gesprochen und die ist jetzt, glaube ich, 4 Jahre von der Rente entfernt und ist dadurch auch betroffen. Also da macht es natürlich schon einen riesen Unterschied, ob du in 4 Jahren in Rente gehst oder in 6. Das sind gleich mal 50% on top. Das hat mich so ein bisschen gewundert. Und dadurch verstehe ich jetzt auch so ein bisschen mehr den Aufruhr, den es da in Frankreich gibt. Finde ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so smart. Ich hätte so ein Cut-Off-Date gemacht und gesagt, alle, die nach 1990, 2000, 1980, was auch immer geboren sind, die betrifft's.
Ich habe mich noch nicht genau mit der Rentenreform da beschäftigt, aber es hört sich tatsächlich strange an. Jetzt muss man das natürlich in Relation sehen, bis wie lange sollen die arbeiten, bis 64. Mhm. Das ist natürlich im Vergleich zu anderen Ländern
das war zu erwarten,
sozialer Sprengstoff.
Das war zu erwarten, dass du hier wieder rumstenkerst.
Und
die Neiddebatte
eröffnest. Genau. Ja, vielleicht macht's Macron deswegen, weil er sagt, es ist ihm eh egal. Er kann ja eh nicht mehr wiedergewählt werden. Er hat eh keine Mehrheit im Parlament. Mhm. Das kann er ja nur durchdrücken, wenn die Konservativen, wie heißen die da mittlerweile, die benennen sich ja alle paar Jahre um, Republikaner, glaube ich, wenn die mitmachen, oder Frau Stift, weil der Herr Mélenchon, wie man den ausspricht, der macht mit Sicherheit mit. Oder er hat ja so einen Bonus, gell? In Frankreich hat, glaube ich, jede Regierung immer so einen Bonus. Du kannst 4-mal oder so in der Legislaturperiode einen Joker ziehen und das Gesetz einfach ohne Parlament durchbringen.
Ah ja, okay, das wusste ich nicht. Interessant. Ja, spannende Thematik. Und mich betrifft es auch, also dann wird immer viel gestreikt in Frankreich. Und da sind wir jetzt auch bei einem Thema, dass ich einen strategischen Fehler gemacht habe. Ich bin nämlich nächste Woche im Skiurlaub in der Nähe des bekannten Davos. Ich werde dir ein Selfie aus Davos schicken, wenn wir da durchfahren.
Sehr schön, ich freue mich.
Da gab es noch was ich richtigstellen musste. Ach so, genau, ich muss noch eine Sache richtigstellen. Es gibt keinen Flugplatz in Davos, hat mir ein Kumpel geschrieben, sondern nur ein Heli. Landeplatz. Das heißt, die ganzen Privatjets landen überhaupt nicht in Davos, sondern in Zürich und werden dann per Helikopter nach Davos gebracht. Das muss man nochmal präzisieren. Das war eben ganz wichtig. Und ich habe dann Markus meine Wohnung in Paris angeboten, damit er, dass er dann eine Woche dort Urlaub machen kann. Das heißt, sowohl Markus als auch ich bin im Urlaub. Wie machen wir das jetzt nächste Woche?
Ach so, jetzt ja, habe ich schon gefragt,
jetzt was damit aus nicht hat. Worauf ich hinaus wollte.
Wen hast du denn sonst noch im Angebot?
Ich suche mal einen, ich frage mal unsere Praktikanten. Nein, Spaß. Ich werde das Mikro mitnehmen und werde dann aus dem Skiurlaub eine Podcast-Folge aufnehmen.
Kannst du das mit deiner Frau vereinbaren?
Also, ja, keine Sorge. Die ist sowieso, ich bin ja total Skien-Noob und sie ist ja quasi groß geworden auf Skiern. Und deswegen bin ich sowieso immer voll schlecht und sag ihr immer, komm, jetzt mach du doch mit deinem Speed, mit den Kumpels die Gas und ich mach das so ganz entspannt, die Knie langsam kaputt.
Dann schleichst du dich heimlich in so eine Abstellkammer, in so ein Toilettenhäuschen irgendwo auf der Skipiste und wir machen den Podcast?
Ja, genau. Ich finde eine Möglichkeit.
Also ich sag's dir ganz ehrlich, wenn ich das so machen würde, ich glaube, dann würde meine Frau wahrscheinlich die Scheidung einreichen.
Echt? Okay. Sehr gut. Dann, wir haben ja noch gar keinen Ersatz für dich. Also mein Ersatz ist ja Markus. Also wenn du mal ausfällst, dann haben wir ein Problem. Das, oder willst du dann auch meinen Joker ziehen?
Weil das Gute ist ja, ich mache ja eigentlich keinen Urlaub. Als Beamter bin ich ja eigentlich immer auf Abruf sozusagen. Aber es könnte sein, dass im Sommer mal ein Urlaub geplant ist. Dann müssen wir frühzeitig drüber sprechen.
Genau, Urlaub in Berlin.
Genau. Oh, stimmt. Ja, nach Berlin muss ich auch mal irgendwann.
Genau.
Geschichten aus dem Goldmann-Garten.
Na gut, wir haben noch eine Kategorie offen. Ich weiß nicht, ob du vorbereitet bist. Ja, genau, diese Kategorie.
Ich bin vorbereitet. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass ich die Story schon mal erzählt habe. Deswegen fängst du lieber an.
Okay, ich habe mir überlegt, was ich, also wir sind jetzt in der im Bereich der Geschichten aus dem Banking. Wir haben ja gesagt, wir wollen immer so ein bisschen was aus der Berufspraxis. Meine war ja zugegebenermaßen ein bisschen kürzer. Ich hatte zwei Stories im Kopf und eine ist ein bisschen unangenehmer und dann habe ich gesagt, komm, die machen wir heute. Ich war nämlich mal, es war eine ziemlich lustige Story. Ich habe mein Büro, also es waren so Einzelbüros, also wo 2, 3 bis 5 Leute zusammen waren, so war das bei uns aufgebaut, also wir hatten keinen großen Floor oder so. Und neben mir war ein Büro von einem Executive Director. Und also schon relativ hoch, also nicht weit weg, also glaube ich eine Stufe unter MD, Managing Director. So, und der hat ja den ganzen Tag gecallt, so nonstop war der in Calls und immer schön und hat dann immer alle möglichen Leute, mit denen er auf dem Deal war, dort drin gehabt. Und eines Tages bricht ein enormes Gelächter aus diesem Raum aus und so weiter. Und ich habe das halt gehört, dann sind wir halt rübergegangen, haben geguckt, was dort los ist. Und folgende Situation ist passiert. Die waren im Conf-Call, weiß nicht genau, was das gewesen ist, eine Due Diligence oder was auch immer. Und es ist ja üblich, dass da auf solchen Calls immer locker 20, also da können schon mal schnell 20 Leute zusammenkommen. Das heißt, die Mehrheit der Leute ist da eigentlich immer gemutet. Mhm. Und dann war irgendwie der Kunde da gewesen und hat gesagt so, ja, Moment, ich, hat irgendwas gesagt und hat dann gesagt, ich mute mich wieder, hat sich dann tatsächlich aber nicht gemutet und ist auf Toilette gegangen mit seinem Telefon und hat dort sein Geschäft gemacht, hat ein bisschen länger gedauert und der gesamte Conf-Call hat es mitgekriegt. Und dann haben die die Bürotour geöffnet und das komplette Team stand um dieses Conference-Call-Ding und hat das mitverfolgt. Und es war einfach auf diesem Call eine Totenstille. Wir waren natürlich auch gemutet, ne, weil es hat mega der Lärm auf dem ganzen Gang getobt. Und du hast es mitverfolgen können und danach mussten die sich halt wirklich zusammenreißen und entmuten und hat er so, ich bin zurück, und da ging der Call weiter und das, ja, war eine ziemlich ziemlich amüsante Story. Aber er hat, von daher, ich bin da immer sehr paranoid, was das Thema Muting angeht, ja. Und übrigens, Gregor Gysi, jetzt wo du bei dem Thema bist, der war mal auf einer Panel-Diskussion gewesen und ist mal pinkeln gegangen und hatte das Mikrofon und irgendwie hat der Soundtyp das nicht mitbekommen und hast du Gregor Gysi pinkeln gehört auf dieser Live-Übertragung. Von daher immer sehr, sehr vorsichtig sein, was solche Dinge angeht.
Ich liebe diese Momente, Thomas. Vielen Dank für ich liebe diese Momente, wenn Leute ihr Mikro nicht ausmachen. Ja. Das ist ja Herrn Biden letztes Jahr auch passiert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Nee.
Da hat ein Reporter eine Frage gestellt über Inflation, die ein bisschen frech war. Und Herr Biden sagte dann bloß, what a stupid question, what a stupid son of a bitch. Das Mikro war an. Gibt's ein Video davon? Großartig.
Ja, da musst du echt aufpassen, ey. Und vor allem, weißt du, wenn so ein bisschen die Stimmung so ein bisschen angespannt ist, weil die Kunden machen ja in der Regel immer genau das Gegenteil von dem, was du als Bank empfiehlst. Und oder stiften irgendwie Probleme oder so. Und wenn du dann halt wirklich mal so ein paar Nächte weniger geschlafen hast und so, dann wird auch mal viel geflucht in so Konferenzräumen. Und die je senior du in der Hierarchie bist, desto mehr lassen sie sich so gehen, ne? Und und fluchen dann die Juniors, also als Analyst hältst du da eher mal die Klappe und so und hält sich zurück. Und dann ist mir echt immer der Puls hochgegangen, wenn es da losging und ich immer ganz drauf geguckt, okay, sind wir wirklich gemutet? Ist dieses Licht wirklich rot auf diesem Konferenzgerät? Und da bin ich gut drauf geeicht, ja.
Ich glaube, ich kann an dieser Story ansetzen.
Sehr gut.
Und es ist eigentlich nicht die ich erzählen wollte, aber du hast mich mit der Story an die erinnert. Mhm. Wahrscheinlich hatten wir dieselben Telefone. Waren das bei euch auch so diese langen Trader-Telefone, wo du überall reinspringen konntest in die anderen Leitungen oder?
Nee, wir waren meistens so ein Conference Room mit so einer Art Krake in der Mitte.
Okay. Ja. Okay, ja, wir hatten diese Telefone, da konntest du quasi einfach zu dem anderen Menschen auf dem Floor in den Call mit reinspringen. Einfach per Klick, das konnte er auch nicht verhindern. Da habe ich quasi auch immer, wenn ich quasi Calls gemacht habe, durften die Praktikanten zuhören, auf Mute natürlich. Mhm. Wenn man externe Kunden, also du hast auf deinen Kurzwahltasten den ganzen Floor gehabt und deine Kunden hattest du auch auf Kurzwahltasten, da musstest du aber so eine Umschalttaste drücken.
Ja.
Dann haben sich quasi die Floor-Kurzwahl-Dinger umgeändert in die Kunden.
Ja.
Und ich wollte eine Kundin anrufen, die nette Diana. So heißt die oder hieß die. Grüße, vielleicht, wenn sie den Podcast hört. Und habe umgeschaltet und wollte da drauf springen. Und in dem Moment hat das Telefon zurückgeschaltet. Und jetzt war die leider nicht bei irgendjemanden auf der Kurzwahltaste, sondern halt bei unserem Deutschlandpartner. Und der hat halt in dem Moment auch einen Call gehabt. Dann springe ich in diesen Call rein aus Versehen. Hör plötzlich ihn reden und denk mir nur, fuck, wie, oh Gott. Klick sofort auf Release, dass ich rausgehe aus dem Call wieder. Ja. Klick drauf.
Also warte mal, hast du deine Kundin bei deinem Partner in den Call gepusht oder bist nur du
in den... Schlimmer, ich bin quasi in den Call von unserem Partner reingesprungen. Eigentlich wollte ich auf die Kundin klicken, aber weil quasi die Shift-Taste zurückgeschaltet hat, warum auch immer, bin ich plötzlich, statt die Kundin anzurufen, bin ich in den Call von dem Partner reingesprungen.
Und er hat gerade über die Entlassungen gesprochen.
Da ging ja der Puls auf 180 und bin dann sofort auf Release, also raus aus dem Call. Und dann ist nichts passiert. Dann war ich immer noch in dem Call drin. Es gibt so, hau nochmal auf die Release-Taste drauf, gehst nicht aus dem Call raus. Hau auf die Auflegen-Taste, ich gehe nicht aus dem Call raus. Und weißt du, was das Schlimme ist? Das siehst du, wenn jemand in deinem Call drin ist. Wenn er quasi in dem Moment auf sein Telefon guckt, sieht er, jemand aus dem Floor hört zu. Dann steht er auf, geht raus und dann siehst du quasi die Lampen. Bei jeder am Floor hat so eine Lampe und du siehst quasi, wer in einem Call ist. Also er kann das relativ schnell eingrenzen, wer da in seinem Call drin ist. Ich bin komplett durchgedreht, immer wieder auf Release gehämmert, bin aufgestanden, habe angefangen, das Telefon hinten auszustecken. Der Erik Potzowald saß neben mir, hat schon gedacht, ist er jetzt komplett durchgeknallt. Und ich schwöre dir, es glaubt mir kein Mensch, aber ich schwöre dir, ich habe das Telefon komplett ausgesteckt. Ich war immer noch im Call drin. Also ich habe, glaube ich, nächtelang Albträume gehabt. Er ist Gott sei Dank nicht rausgekommen, er hat es nicht gemerkt. Irgendwann war das Telefon so kaputt, dass nichts mehr funktioniert hat, aber es war...
Warum hast du denn deinen obersten Boss auf Kurzwahltaste oder hast du den nicht selbst definiert?
Das habe ich nicht selbst definiert, das ist automatisch so.
Okay, verstehe. Und vor lauter Stress hattest du dann natürlich keine Möglichkeit, mal zuzuhören, was da Sache ist.
Genau, richtig. Vor lauter Stress habe ich Gott sei Dank nicht zugehört, sondern habe einfach nur verzweifelt versucht, da irgendwie aus diesem Scheiß-Call rauszukommen.
Sehr gut. Ja, wir hatten einen Managing Director, der hat quasi das Gegenteil gemacht, also sehr, sehr nett. Der hat uns auch immer in seine Privatgespräche, also nicht privat, aber wenn der mal so quasi so Gespräche, One-to-One-Gespräche mit den CEOs von unseren Kunden hatte oder so, hat er uns echt immer mit dazu geholt. Also wir mussten dann halt, hat uns auf Lautsprecher gemacht und wir mussten natürlich immer leise sein und so und auch so wirklich so vertrauliche Sachen und das fand ich immer schon ganz nice, ja. Aber ja.
Das kannst du dir beim nächsten Mal erzählen, was die beste, vertraulichste Geschichte war, die du gehört hast.
Das weiß ich nicht, ob ich so Dinge sagen darf. Ich weiß ja nicht,
was. Nein, natürlich nicht.
Was legal ist, was nicht. Da ist ja wahrscheinlich alles legal. Sonst wäre ich da wahrscheinlich nicht dabei gewesen. Na gut, ja, sehr gut, sehr gut. Muss ich mal die nächste Story für nächste Woche überlegen.
Eine Frage, zwei Antworten.
Okay, wir haben noch Zeit, um eine Frage zu beantworten, die so aus der Community kam. Und diese sagt mir hier nichts. Komm, wir machen mal das hier. Das kriege ich nämlich super häufig gestellt.
Sehr gut.
Wie stehen wir zu MLP, sowohl Betrieb als auch Aktiengesellschaft? Ich mach's kurz. Aktiengesellschaft habe ich keine Ahnung. Also MLP ist ein Strukturvertrieb. Vielleicht, ich glaube, das ist, glaube ich, damit gemeint, mit wie wir zum Betrieb stehen. Und die MLP ist ja an der Börse gelistet und was die da so wert ist und so weiter, habe ich überhaupt keine Meinung zu. Zu Strukturvertrieben habe ich schon viel geäußert, habe ja selbst mal in einem gearbeitet, von daher würde ich dir da den Vorrang lassen, Holger.
Also ich dachte, du erzählst jetzt was aus der Strukturvertriebsgeschichte. Warte, ich lass mich einen kurz Blick werfen, wie die Aktie performt hat. Ich glaube, nämlich ziemlich scheiße. Oh ja, vom absoluten Peak im Jahr 2000, der war ungefähr bei 164 Euro. Jetzt handeln sie bei 5. Oh, also schöne Dotcom-Bubble wahrscheinlich.
Es gab keinen Split zwischendurch, ne?
Ich weiß es nicht gut, aber normalerweise...
Vermutlich nicht, würde ja keinen Sinn machen, eine Aktie bei 100 noch zu splitten, ne?
Wer weiß. Also ich glaube, es ist halt, wie du sagst, ein Strukturvertrieb, da wird da halt irgendein Mist verkauft, wie wenn du zum Versicherungsmenschen gehst, da wird da halt auch oftmals was aufgeschwatzt, was du nicht brauchst. Aber ich sehe das halt immer so, wenn ich in Apple Store reinlaufe, dann werden wir dir auch keinen Samsung empfehlen, auch wenn es vielleicht das bessere Telefon für mich ist, sondern es wird mir halt dann auch ein Apple-Produkt empfohlen.
Ja, nur mit dem Unterschied, dass der Apple Store nicht zu dir kommt, sondern dass du zum Apple Store gehst.
Das stimmt.
will ich jetzt mal ganz, ganz ketzerisch behaupten.
Ja, kommen die zu mir oder die kommen in die Unis immer rein, oder?
Genau, MLP, die sind konzentrieren sich auf, und heute sind wir wirklich sehr, sehr nah am Abmahn-Edge. Hier die Kollegen vom Doppelgänger-Podcast, die mussten ja tatsächlich mal eine Folge aufnehmen, weil sie sich mit einem Investor angelegt haben. Will ich jetzt nicht sagen, Frank den Thielen. Namen, sonst passiert uns genau dasselbe. Nee, war nicht Frank Thielen.
Ich weiß es auch nicht, ich habe aber nur geraten.
Nee, war nicht Frank Thielen. Genau, zurück zu MLP. Die spezialisieren sich auf, genau, die gehen an Unis und geben dort Vorlesungen zu, wie man mit deinen Finanzen umgeht, wie man Steuererklärung macht und so weiter, sammeln dann dort Telefonnummern ein und rufen dich dann an, um dich zu beraten. Ich weiß gar nicht, ob MLP wirklich so Strukturvertrieb ist, wie man das von den anderen kennt, also ehemalig Hamburg-Mannheimer, also heute ERGO, Deutsche Vermögensberatung, AWD, die es jetzt auch nicht mehr gibt, sondern Swiss Life,
wahrscheinlich dann, ja.
Und weiß gar nicht, ob die auch so strukturmäßig aufgebaut sind, aber ja, ich bin da ehrlich gesagt auch kein großer Fan von. Ich habe ja selbst dort gearbeitet, ich weiß, was die Provisionsstrukturen dort sind. Ist immer ganz lustig. Das ist übrigens auch ein großer Kritikpunkt meinerseits, um mal hier die Balance ein bisschen wiederherzustellen an der FDP. Die sind nämlich sehr pro Provisionsberatung und sind komplett dagegen, Provisionsdeckel einzuführen. Ihr Argument ist, dass ja gerade etwas ärmere Menschen sich nicht erlauben können, einen Honorarberater sich zu leisten für 500 Euro oder 800 Euro oder 1000 Euro, je nachdem, wie lange er dich berät, mit seinem Stundenlohn. Dem kann man natürlich sehr leicht entgegensetzen und sagen, naja, aber wenn er halt eine Lebensversicherung aufgedrückt kriegt mit 4.000 Euro Abschlussgebühr, dann hilft das den Personen auch nicht unbedingt. Und das ist halt so, also erstens mal das Kostenproblem. Mhm. Und zweitens, die Vertriebsmasche finde ich halt auch, also ich meine, als ich dort angefangen habe, kann ich ganz offen sagen, dann geht's natürlich darum, dass du deinen Bekannten- und Verwandtenkreis quasi abklapperst, wo du eine gute Beziehung zu hast und sagst, hey, ich mache dir mal eine unverbindliche Finanzanalyse und so weiter. Und dann werden halt die eigenen Produkte angeboten. Und das Problematische für die Berater ist halt, dass du halt, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es bei MLP ist, ich habe selbst nicht bei MLP gearbeitet, aber dort, wo ich war, war 100% provisionsbasierter Einkünfte. Das heißt, kein Euro Fixgehalt. Du bist also komplett davon abhängig, einen Abschluss zu machen. Und dementsprechend.
Das heißt, du incentivierst, dass halt der letzte Dreck im Prinzip verkauft wird. Ohne, dass ich das jetzt hier der Firma unterstellen möchte. Aber wenn du 100% Provision bist, dann musst du ja verkaufen, sonst hast du nichts zum Essen.
Genau. Also es wird zumindest schon mal incentiviert, dass du was verkaufst. Ob das jetzt der letzte Dreck ist oder nicht, das ist dann die zweite Ebene. Aber, es wurde immer, also dadurch wurde immer programmiert, ja, wir machen ja alles. Also wir machen Versicherungen, wir machen Investment und Bausparen und weiß der Geier was, auch Konten. Schlussendlich, wenn du dir aber die Bilanz dieser Firma anschaust, dann sind das eigentlich nur Versicherungen. Ganz kleines bisschen Investment, also viel Bausparen, das muss man auch dazu sagen. Und ich habe halt dann immer Investment gemacht, also auch Investmentfonds angeboten. Und die waren tatsächlich provisionstechnisch deutlich unattraktiver als eine Lebensversicherung. Mhm. Weil beim Investmentfonds-Sparplan hast du immer dann Kohle gekriegt, wenn jemand seine Sparrate ausgeführt hat. Und bei der Lebensversicherung kriegst du ja einmalig auf die gesamte Versicherungssumme. Das heißt, wenn du jetzt sagst, 100 Euro würde ich gern jeden Monat sparen, dann würde ich jeden Monat ein paar Cent von deinen 100 Euro kriegen, wenn ich dir einen Fondssparplan anbiete. Nämlich die paar Cent kommen vom Ausgabeaufschlag. Also 5 Euro gehen von den 100 Euro erstmal weg, Ausgabeaufschlag. Davon bekomme ich dann, keine Ahnung, 1 oder 2. Oder ich biete dir eine Lebensversicherung an, 100 Euro pro Monat über die nächsten, keine Ahnung, 30 Jahre und dann verdiene ich auf einen Schlag 2.000 Euro oder so. Von daher bist du dann natürlich ziemlich geprimed, in welche Anlagen du gehst. Und von ETFs brauchen wir natürlich nicht sprechen. Da gibt es keine Ausgabeaufschläge, sprich nicht interessant. Und Einzelaktien gibt es auch keine Ausgabeaufschläge. Von daher wurden auch solche Dinge nicht gemacht. Ja. Und Hedgefonds, ja, anderes Thema.
Außer vielleicht den Dirk Müller Hedgefonds. Der hat einen Ausgabeaufschlag.
Genau, der Dirk Müller Hedgefonds, ja. Hat kurz gedauert, bis es Klick gemacht hat.
Okay, soll ich dir mal was verraten?
Verrat mal. Das ist
ein dunkles Geheimnis von mir.
Du warst auch im Strukturvertrieb.
Nee, viel schlimmer. Weil du gerade gesagt hast, der Strukturvertrieb, der geht so an Unis ran und sagt, wir machen heute für euch hier kostenlose Vorträge. Es gab mal eine Zeit, das ist wirklich länger her, da hat mich mal jemand angeschrieben, in meiner Tätigkeit an der Hochschule München damals noch, dass sie auch gerne einen Vortrag bei uns halten würden. Ob ich das organisieren kann. Und dann, habe ich dann mit dem einen Call gemacht, da war ich auch super skeptisch, weil ich kannte einfach die Firma dahinter, ehrlich gesagt, nicht wirklich und wusste auch nicht, was da so erzählt wird. Also die Firma hieß Finanzfluss damals. oder Finflo.
Genau.
Dann war ich, glaube ich, in dem Call so richtig böse. Hab immer wieder gefragt, ja, aber was erzählt ihr da genau? Und also Thomas Kehl, okay, habe ich mal auf YouTube irgendwo gehört, aber was erzählt er da genau? Erzählt er da vernünftige Sachen oder? Mhm. Dann hatte ich wirklich, wirklich Angst.
Ich bin jetzt
lange her.
Ach so, als wir quasi auf euch zugekommen sind, stimmt das? Also
ja, ja, das stimmt wirklich. Es hat mich tatsächlich ich glaube, das war irgendwie wahrscheinlich ein Praktikant oder so von euch, der hatte mich angeschrieben und einfach bloß gemeint, dass ihr bereit wärt, Vorträge an Hochschulen zu halten. Genau. Ob wir nicht Lust haben dazu. Also wirklich total harmlos. Aber ich wusste es halt damals nicht. Ich habe es nicht einschätzen können und war sehr, sehr, sehr
Und du hast mit Benedikt, war das damals gewesen, Grüße gehen raus, der ist jetzt übrigens auf der AIDA und macht dort Corona-Tests. Also der hat jetzt ein deutlich schöneres Leben als vorher.
Sehr schön.
Ach krass, okay, wusste ich gar nicht, dass er mit dir Kontakt hatte. Okay, crazy. Das hatten wir tatsächlich mal gemacht, dass wir auf verschiedene Unis und Börsenclubs zugegangen sind und angeboten haben, dort quasi so eine FAQ-Sessions zu machen.
Genau, FAQ hat er gemeint auch, ja.
Genau, weil ich zu faul bin, Slides zusammenzustellen. Der Hintergrund dieser Sache war vor allem gewesen, dass wir Links gebildet haben für unsere Websites. Und wir haben dann mal, also auf uns sind Börsenvereine zukommen, haben gesagt, ey, habt ihr Bock, da mal was zu machen? Haben wir gesagt, yo, wäre cool, wenn ihr dann einen Artikel dazu schreibt und unsere Webseite verlinkt. Ist ja für Google halt wertvoll. Und genau, da haben wir gesagt, ah cool, das können wir mal auf einer größeren Skala machen. Und dann hat unser damaliger Werki Benne kontaktiert. Krass, dass er dich daran gekriegt hat. Sehr, sehr cool, siehst du? Ich habe immer noch dieses Verkaufstalent, jetzt machen wir sogar einen Podcast zusammen.
So bin ich da reingesackt worden. Jetzt gibt es kein Kommen mehr.
Und jetzt muss ich dich, wie ganz klassisch beim Strukturvertrieb, muss ich dich nach Empfehlungen fragen. Unsere Zusammenarbeit funktioniert ja sehr gut, nicht wahr, Holger? Und jetzt muss ich immer mit dem Kopf nicken, weil ich habe gelernt, von dem Psychologe ich nix. Dann sagt der andere eher ja. Und jetzt hätte ich gerne, dass du bitte dein Handy rausnimmst und mir die Telefonnummern deiner 5 besten Buddies gibst.
Kann ich dir auch die Telefonnummer von meiner Mutter geben?
Ja, bitte.
Wenn sie noch eine
Lebensversicherung abschließen kann.
Mit Sicherheit. Ich könnte sie theoretisch auch holen. Sie ist ein Stockwerk unter mir, aber lass mal lieber.
Sehr gut. Kümmert sich um die Kids. Top. Sehr gut, sehr gut. Also Strukturvertrieb, nochmal zusammengefasst, Hardcore-Interessenskonflikt behaftet. Wir haben sehr viel Zeit in unserem Buch damit verbracht, mit Mona, dieses Kapitel zu schreiben zum Thema Strukturvertriebe, weil wir erstens nicht verklagt werden wollten, zweitens nicht unfair sein wollten, weil man muss auch fairerweise dazu sagen, die Leute, die dort arbeiten, sind keine schlechten Menschen, also im Sinne von, dass sie raffgierig sind und andere abziehen wollen. Es fehlt meiner Meinung nach dort einfach die Bildung, also die Ausbildung, um festzustellen, was sind gute Produkte und was nicht. Weil ich war damals komplett überzeugt gewesen, dass ein SEB Immo Invest, ich weiß nicht, ob dieser Fonds dir was sagt, ein geiles Produkt ist, was jedes Jahr safe 5% Rendite abwirft. Wusste nicht, dass der erstens ziemlich teuer ist. Das war aber nicht das Problem, sondern dass der in der Finanzkrise dann geclosed wurde und all meine Kunden, die dort rein investiert haben, über Jahre hinweg abgewickelt wurden. Inklusive meiner Mutter. Und darüber habe ich auch ein Buch geschrieben.
Oh, da, ich habe ja das Buch hier liegen, da muss ich mir die Stelle nochmal angucken. Ja, ich sehe gerade -98,6% seit 20 Jahren.
Genau, wobei man dazu zählen muss, also der wurde quasi abgewickelt. Das heißt, jedes Mal, wenn eine Ausschüttung kommt, wurde das auch als Kursverlust verbucht. Ja. Also der hat nicht wirklich 98% verloren, aber es sieht in der Darstellung so aus, ja. Genau, ja, dann haben wir es wieder geschafft diese Woche, würde ich mal sagen. Nächste Woche mal sehen. Also dann wird ein Podcast aus der Schweiz aufgenommen.
Ich bin gespannt. Kannst du meinem Geld auch Hallo sagen?
Sehr gut. Ich grüße Holgers Offshore-Konten. Ich dachte, wir wären auf den Caymans. Sind sie auch.
War nur ein Scherz.
Das enttäuscht mich jetzt ein bisschen. Sehr gut. Ja, dann wünsche ich schönes Wochenende und bis dann.
Wünsche ich dir ebenso. Bis dann. Ciao.
Tschüss.